Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Und heute sitzt der Max bei mir. Hallo Max.
Hallo Anne, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Es gibt ja einen Grund für diese Einladung, Max, denn du hast für deine Promotion den Promotionspreis der FABU gewonnen. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Vielen Dank.
Da draußen ist, naja, mittlerweile wird es etwas heller, es ist kein ganz grauer, trüber Morgen mehr, aber, und da spoilern wir schon ein bisschen den Inhalt dieser Episode, wir bringen jetzt mal ein bisschen Licht in diesen Tag. Max, ich stelle dich kurz vor, du hast promoviert im Studiengang Elektrotechnik. Mhm. Du hast vorher bei uns den Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik studiert. Das heißt, du bist, das werden wir gleich auch noch hören, du bist der Uni Wuppertal deine ganze akademische Laufbahn treu geblieben.
Richtig, ja, genau.
Wundervoll. Wir machen ja mehrere von diesen Interviews. Wir machen ja mit allen PreisträgerInnen der FABU-Preise diese Interviews. Und ich muss sagen, deins war dieses Jahr eins von zwei Themen, wo man beim Lesen des Titels schon erstmal ein bisschen gestutzt hat. Ich versuche mein Bestes, den jetzt einmal auf Englisch vorzulesen, denn du hast auf Englisch geschrieben. Das Thema deiner Doktorarbeit lautet Nonlinear Optical Waveguide and Material Concepts for Enhanced Sensing and Light Manipulation.
Super. Hat gut geklappt.
Kann man das grob übersetzen oder geht das gar nicht auf Deutsch?
Doch, ich glaube, das geht gut, das zu übersetzen. Also im Grunde geht's, ich versuche es jetzt nicht wortwörtlich, genau, sondern im Grunde so, dass man einen Eindruck bekommt, worum es geht. Also eben um nichtlineare Wellenleiter und Materialien. Was das genau ist, das können wir gleich nochmal klären. Genau. Und diese Wellenleiter und Materialien, die sollen eben eingesetzt werden in optischen Sensoren und vor allem Modulatoren. Ja, also dieses Light Manipulation, das ist so ein bisschen, ja, ist nicht so ganz, ganz klar definiert an der Stelle, mhm, aber ich würde eben sagen, Lichtmodulation ist dort im Wesentlichen mit gemeint.
Mhm. Gut. Was das bedeutet und was du da gemacht hast, völlig abgefahrenes Zeug übrigens. da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber den Weg dahin, also wie das kommt, dass man als Mensch hier an der Uni sitzt und über dieses Thema forscht, den musst du uns ein bisschen beschreiben, weil das war mit Sicherheit, du warst mit Sicherheit kein Grundschüler oder kein kleiner Junge, der gesagt hat, irgendwann möchte ich mal was mit Lichtmanipulation machen.
Nein, ganz und gar nicht.
Erzähl mal bitte, wie das gekommen ist, dass du jetzt hier an diesem Thema geforscht hast.
Es war im Grunde ein komplett ungeplanter Weg, muss man sagen. Also ich war damals mit der Schule fertig, vor 12, 13 Jahren. Und dann ging es im Grunde darum, was mache ich jetzt? Mhm. Ne? Also die Frage, die sich im Grunde jeder stellt, der gerade die Schule abschließt. Und ich wollte eigentlich was total Untechnisches machen. Also ich glaube, dieses Bild vom kleinen Jungen, der irgendwie schon immer technikaffin war oder so, das kann man bei mir nicht wirklich zeichnen.
Verrückt.
Ich glaube, ich wollte eigentlich so in den Vertrieb, in ein Unternehmen, habe mir gedacht, naja, viel unterwegs sein wäre vielleicht was für mich, mit vielen Leuten zu tun haben. Und dann auch mit Rücksprache im Familienumfeld habe ich mir dann überlegt, naja, es wäre auf jeden Fall gut, wenn ich jetzt zum Beispiel im Vertrieb was machen würde, technischer Vertrieb, dass ich dann auch ein bisschen Ahnung davon habe, was ich da erzähle und was ich da verkaufe. Und da war dann der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen wirklich sehr interessant für mich, weil der natürlich diese beiden Welten miteinander verbindet. Der ist genau dafür ausgelegt, für solche Berufe. Dementsprechend hat man zur Hälfte circa betriebswirtschaftliche Inhalte und nochmal circa zur Hälfte dann technische Inhalte.
Ja.
Hier an der Uni Wuppertal ist es eben Elektrotechnik als ingenieurwissenschaftlicher Schwerpunkt. Genau. Und dann habe ich mit diesem Studiengang angefangen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, in den eigentlich schon in den ersten 2-3 Semestern, dass mir die ingenieurwissenschaftlichen Inhalte, dass die mir total liegen, dass die mir total Spaß machen. Und ich habe mich dann irgendwie immer darauf gefreut. Ich habe dann meine Schwerpunkte auch im ingenieurwissenschaftlichen Bereich gelegt im Studium. Hätte vorher niemand gedacht, nicht nur ich war überrascht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich vielleicht wirklich Ingenieur werden? Also wie kann ich
den Schwerpunkt
dann wirklich auf das Ingenieurwissenschaftliche verschieben? Hab dann im Master zu Elektrotechnik gewechselt. Das ging auch einigermaßen gut. Also ich musste 1-2 Auflagenfächer noch machen, also zusätzliche Prüfungen dann ablegen, um dort zugelassen zu werden. Das konnte ich aber dann in den letzten Semestern meines Bachelorstudiums noch ganz gut mit einschieben. Und dann habe ich zum Master in die Elektrotechnik gewechselt, also rein Elektrotechnik studiert und bin dem komplett treu geblieben, genau.
Krass. Hättest du nicht gedacht, als du den Schulabschluss gemacht
Überhaupt
hast,
Überhaupt nicht, nein, gar nicht.
Da überrascht. Hast du dich selber überrascht?
Ja, definitiv.
Und dein Umfeld vermutlich auch.
Auch, ja.
genau, so, dann bist du in den Master gegangen und hast du da schon was mit Optik, Photonik irgendwie gemacht oder ist das jetzt erst dann zur Promotion gekommen, dein jetziger Themenbereich?
Nein, also die Arbeit im Bereich der Photonik, die ist tatsächlich schon seit Mitte des Bachelorstudiums der Fokus. Ich habe im dritten Semester, ist mittlerweile ungefähr 10 Jahre, ich habe halt 10-Jähriges an der Uni und ich habe zum dritten Semester angefangen, am Lehrstuhl zu arbeiten, an dem ich auch promoviert habe, bei Professor Görn. Und dort habe ich gestartet als Tutor für eine Grundlagenveranstaltung. Da macht man dann so kleine eigene Lehrveranstaltungen. Und dann habe ich zusätzlich zu dieser Tutorentätigkeit noch im Labor angefangen, als Hilfskraft zu arbeiten. Und ja, seitdem arbeite ich im Grunde an diesem Thema. Und habe das stetig weiterentwickelt, mich stetig weiterentwickelt in der Zeit und bin hier sehr glücklich.
Das heißt, deine Masterthesis ist vermutlich schon über ein ähnliches Thema gegangen.
Auch die Bachelor-Thesis.
Komplett.
Komplett, ja.
Das heißt, so wir sprechen hier auch mal ein bisschen darüber, wie man so zu seinem Promotionsthema gekommen ist. Das stand also eigentlich schon qua deines akademischen Werdegangs, stand das schon fest, dass das auch dein Promotionsthema wird oder ist das dann nochmal extra am Lehrstuhl für dich geschaffen worden oder wie hat das ausgesehen, dass du irgendwann gesagt hast, das wird mein Promotionsthema?
Also es war tatsächlich auch die ganze Zeit über, dass ich dann auch von dem Wirtschaftsingenieurwesen zur reinen Elektrotechnik gewechselt bin und gemerkt habe, dass das was für mich ist, war es überhaupt nicht klar, dass ich promovieren will. Also ich habe weiterhin immer noch gedacht, okay, du studierst fertig, machst einen Master fertig und dann geht es irgendwo in die Industrie.
Ja.
Und dann erinnere ich mich an einen Schlüsselmoment mit Professor Görn. Wir saßen beim Mittagessen oben am Campus Freudenberg in der Mensa. Und da hat er das mal so beiläufig so fallen lassen. So einfach, naja, könntest du dir das vorstellen? Und dann ist das aber, das war so beiläufig. Man hat dann auch nicht weiter darüber geredet erstmal. Aber das wirkt ja erstmal. Also man nimmt das so auf und dann lässt man das sacken. Das dauert dann vielleicht auch so 1-3 Tage.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, könnte was für mich sein.
Ja, und dann durftest du auch an dem Thema weiter forschen, was dir eh schon so am Herzen gelegen hat.
Genau, dann habe ich im Grunde auf dem Thema einfach direkt nahtlos weitergemacht.
Ja, was dafür alles nötig war und was du für Materialien dann beschaffen musstest und wie dein ganzer Forschungsprozess aussah, da steigen wir jetzt mal rein. Also, wir tasten uns mal ganz langsam ran. Das ist echt ein kompliziertes Thema. Was macht ihr genau oder worum geht es genau in deiner Promotion?
Also es geht darum, optische Bauelemente zu entwickeln, die sehr sensitiv auf äußere Einwirkungen reagieren können. Und dementsprechend, das kann zum einen am Ende ein Sensor werden, der in irgendeiner Weise von außen eine Beeinflussung erfährt, die es zu detektieren gilt.
Mhm.
Also zum Beispiel kann ein zu detektierender Stoff, vielleicht ein Schadstoff, der kann anhaften an diesem Bauelement und kann dann optisch detektiert werden. Oder ich möchte umgekehrt selbst ein Signal einbringen und das Bauelement so beeinflussen, dass ich Licht lenken kann.
Mhm.
Weil wie wir das heutzutage machen, vielleicht hat das auch jemand aus der Zuhörerschaft schon mal gesehen, diese autonom fahrenden Fahrzeuge, die haben ja immer so einen Turm auf dem Dach.
Ja.
Ja, das ist im Grunde ein Laserscanner, mit dem die Umgebung abgetastet wird.
Ja.
Und um das zu tun, muss man eben einen Laserstrahl bewegen. Also man muss einen Laserstrahl eben über die Umgebung drüber fahren lassen. Und das macht man im Grunde so, dass man einfach nur einen Laser auf den Spiegel lenkt und diesen Spiegel dann dreht.
Mhm.
Und man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt makroskopisch solche Optiken bewege, auf einem, mit einem Motor oder wie auch immer ich das dann mache, dass das verhältnismäßig langsam ist. Die Optik ist eigentlich, oder die Photonik ist eigentlich die schnellste Technologie, die wir haben.
Ja.
Dann kommt die Elektronik, die ist ein bisschen langsamer und deutlich, deutlich langsamer ist natürlich die Mechanik.
Ja.
Und es macht ja im Grunde aus meiner Sicht wenig Sinn, dann die sehr, sehr schnelle Photonik mit der Mechanik so zu kombinieren, dass sie im Grunde die Geschwindigkeit wieder stark reduziert, wie sie es eben tut. Und wünschenswert wären eben Bauelemente, mit denen man ohne mechanisch bewegliche Teile Licht ultraschnell lenken kann. Damit beschäftigen wir uns.
Crazy. Genau. Und das Besondere ist eben, dass das auch nicht jetzt alles, weil du hast gerade schon die Makrowelt angesprochen, dass das bei euch auch noch alles auf ganz winzigen Skalen passiert. Also das ist ja, man könnte ja sagen, gut, dann muss man halt so einen Spiegel oder eine Linse oder irgendwas drehen, auf ganz klein, aber ihr arbeitet in einem Größenraum, der ist so klein.
Miniaturisierte Bauteile, auch miniaturisierte Spiegel, die gibt's auch tatsächlich. Das führt aber nicht dazu, dass man an Geschwindigkeiten der Optik rankommt. Es ist weiterhin deutlich langsamer.
Ja.
Und wir arbeiten oft im Submikrometerbereich, also im Bereich, ja, wir arbeiten viel mit dünnen Schichten.
Mhm.
Damit startet die Herstellung der Bauelemente oft. Und diese Schichten, die sind in der Regel im Bereich einiger hundert Nanometer dick bis einige Mikrometer. Man muss oft bei solchen Wellenleitern in den Bereich der Lichtwellenlänge kommen. Der liegt ja so beim Sichtbaren bei einigen hundert Nanometern.
Ja.
Und dementsprechend brauchen wir auch so dünne Schichten, um die Bauelemente zu realisieren.
Heieiei. Also, das wäre schon mal so eine grobe Einordnung dazu, wie diese Materialien und Bauelemente, mit denen du dich da beschäftigt hast, beschaffen sein müssen. Gibt es noch eine andere lebensnahe Anwendung, wo man sich vielleicht was drunter vorstellen könnte, wo Materialien dazu genutzt werden, um Lichtwellen zu lenken?
Also wir können das Ganze zumindest einmal kurz in zwei, also meine Promotionsarbeit, in zwei Teile strukturieren.
Mhm.
Also einmal die Bauelemente, also sprich die sensitiven Wellenleiter, die ich da realisiert habe und ja wirklich neue Wellenleiter-Designs entwickelt habe, die eben besonders sensitiv sind. Und auf der anderen Seite die Materialien. Bei den Wellenleitern ist es so, einmal zur Begrifflichkeit einfach, also ein Wellenleiter, den, glaube ich, fast jeder kennt, ist die Glasfaser.
Ja.
Ja, das ist ein zylindrischer Wellenleiter, ja, ein Kabel, der soll Licht leiten. Und der ist so aufgebaut, dass wenn jetzt Licht da durchgeschickt wird und durch die Glasfaser durchläuft, dass die Interaktion mit der Umwelt möglichst unterdrückt ist. Also dass sozusagen die Beeinflussung dieses Lichts im Wellenleiter durch die Außenwelt auf ein Minimum reduziert ist.
Ja.
Und was wir eben bauen, sind oft Wellenleiter, die sollen sehr sensitiv sein. Also im Grunde ein bisschen, dann nicht zur Lichtübertragung oder zur Signalübertragung auf großen, ich sag mal, auf 10 oder 100 Kilometern Größenordnung, sondern diese Wellenleiter, die sollen eben sehr sensitiv auf Einflüsse aus ihrer Umwelt reagieren, damit sie als Sensoren oder auch als Modulatoren
genutzt
werden können.
Ja, so, das war der eine Teil, hast du gesagt.
Genau, das, ich sag mal, der Teil der Materialien, der bringt dann noch ein bisschen mehr Komplexität rein unter Umständen. Also so eine Glasfaser, wenn wir mal kurz einfach bei dem Bild bleiben, ich glaube, das kann man sich dann am besten vorstellen, die hat, der Aufbau der Glasfaser muss bestimmten Regeln folgen, damit die Glasfaser als Glasfaser funktioniert.
Mhm.
Und ein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtigste Parameter ist der Brechungsindex des Materials. Mhm. Der Brechungsindex oder die Brechzahl, die gibt im Grunde an, wie schnell sich Licht in einem Medium ausbreiten kann. Und wenn jetzt der Brechungsindex der Glasfaser selbst und der Brechungsindex des Mantels dieser Glasfaser oder auch der Umwelt, wenn die einen bestimmten Unterschied haben und dabei muss der Brechungsindex des Kerns der Faser muss eben am höchsten sein, am größten sein, dann kommt es zu einem Phänomen, bei dem das Licht eben an den Innenflächen dieses Mantels, dieses Zylinders, wirklich vollständig reflektiert wird. Und das führt dann dazu, dass Licht über
kommt
so...
Kommt nicht raus, ne?
Genau, das Licht kommt nicht raus, kann aber dementsprechend auch nicht rein.
Ja.
Das ist so ein bisschen dieses, ich sag mal, ja, Reziprozität. Man spricht in der Physik davon Reziprozität. Haben uns auch viel mit beschäftigt in unserer Forschung, was das dann bedeutet für verschiedene Bauelemente. Und das Thema Dynamik, also dass ich wirklich einen Wellenleiter wie so eine Glasfaser, die ja komplett fix ist, statisch ist, da kann ich im Grunde bestimmen, wo das Licht herkommt und wo es hingeht, indem ich, weiß ich nicht, die Steckverbindung eben von der Glasfaser wechsle oder die eben an eine bestimmte Stelle lege.
Ja.
Aber ich kann eben jetzt nicht von außen, schon gar nicht mit einem elektrischen Signal, bestimmen, wie sich das Licht in der Glasfaser jetzt verhält, was ich ja für einen Modulator eigentlich haben möchte.
Man
ne,
könnte
wo das
ein
Licht
Loch
hingehen.
In den Mantel machen, dann wird es da rauskommen.
Dann wird es da rauskommen.
Dann wäre die Glasfaser aber kaputt.
Dann wäre sie kaputt, ja. Das würde man nicht wollen. Und auch dann wäre es ein...
Es wäre also eine permanente...
Ein statisch kaputter Zustand.
Eine permanente Umlenkung des Lichtes.
Genau,
so,
richtig.
Das und wollt ihr aber nicht. Ihr wollt das mal umlenken können und mal wieder auf Phase haben sozusagen.
Genau, wir wollen im Grunde mit einem elektrischen Signal von außen bestimmen können, wo das Licht hingeht. Das kann auf der einen Seite, ist das wirklich super interessant im Bereich der optischen Verbindungstechnik. Das heißt, wenn man jetzt, ja, es wird ja überall auch von photonischen Chips gesprochen, wo im Grunde das, was heute mit Elektronik gemacht wird, dann letztlich mit Photonik gemacht wird, um Rechenprozesse schneller zu machen, beispielsweise. Und dort ist es eben eine wichtige Fragestellung, wie können jetzt einzelne photonische, also integrierte photonische Bauelemente miteinander kommunizieren eigentlich? Und da ist das Thema optische Verbindungstechnik, wenn ich jetzt bestimmen kann, okay, das Licht geht jetzt in diese Richtung, spricht jetzt mit dem Chip, dann auf die andere Seite zu einem anderen Chip.
Ja, und löst da einen Prozess aus.
Zum Beispiel,
ja.
Das ist eine ganz wichtige Fragestellung, aber auch in der Quantentechnologie muss man wirklich sagen, ist es eine sehr, sehr wichtige Anwendung heutzutage. Man muss sich vorstellen, vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Begriff Ionenfallen-Qubit gehört. Also im Grunde
der eine oder die andere mag es
gehört. Im Grunde muss man sich vorstellen, dass es ist so ein Ionenfallen-Qubit ist eben ein Bit.
Ja.
Genau wie in einem...
Bit kennen wir aus dem Rechner, ja.
Kennen wir aus dem Rechner.
Ja.
Und im Grunde ist dieses eine Bit aber gefangen in einer Vakuumkammer.
Ja.
Die schon, ich sag mal, Labortisch-Maßstab hat, also jetzt wirklich auch relativ groß ist für das eine Bit, muss man sagen. Und dieses eine Ion, was da in so einer Falle drin sitzt, das muss jetzt eben von außen mit unterschiedlichen Lasern unterschiedlicher Wellenlänge präpariert werden. Das heißt, ein Quantenzustand muss dort präpariert werden, der muss ausgelesen werden, der muss erneuert werden. Man braucht sehr viele unterschiedliche Wellenlängen, um das zu tun. Und bei so einem Qubit, da schießt man eben einfach mit verschiedenen Lasern von außen durch kleine Fensterchen in diese Vakuumkammer rein. Und das ist natürlich aber nicht geeignet, um diese Technologie zu skalieren.
Ja,
aber wenn ich jetzt einen zweiten Qubit dazu nehmen würde, dann will ich ja nicht einfach eine zweite Vakuumkammer daneben stellen, zwei Tische mit allem, was dazugehört, sondern ich möchte ja im Grunde mehrere Qubits in einer Vakuumkammer unterbringen. Und da ist eben genau dieses Thema optische Verbindungstechnik. Wie kann ich die jetzt, also wie kann ich das Licht auf diesem Chip steuern und so mehrere Qubits, vielleicht sogar einige 10, einige 100, auch mehr?
Ja.
Mal schauen. Wie kann ich die eben dann dynamisch ansprechen und das, was ich mit einem Qubit von außen makroskopisch mache, auf einem integrierten Bauelement mache. Ist ein Thema, um das wir uns gerade in einem großen BMBF-Projekt noch weiter kümmern.
Ja. Ich bin froh, dass es jemand macht und ich bin froh, dass es nicht ich bin. Genau, so. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu deiner Dissertation. Erzähl uns nochmal was über diese Materialien oder die Wellenleiter. An denen hast du ja geforscht. Mhm. Du hast da neue Materialien entwickelt. Wie hat das ausgesehen?
Also der Laboralltag, der war wirklich in den ersten Jahren, ich habe ja im Grunde zur Startzeit von Corona angefangen mit meiner Promotion. Mhm. Und dementsprechend hatte man sehr viel Zeit, die man im Labor verbringen konnte. Das habe ich auch getan. Und es war am Anfang wirklich Forschung im Sinne von Experimente machen, auswerten, weitere Experimente machen, auswerten. Mhm. Viele davon, die nicht geklappt haben. Einige davon, die dann geklappt haben, Gott sei Dank. Ganz normaler Laboralltag.
Ja.
Und ja, wir haben einige Wellenleiterkonzepte, einige Materialkonzepte entwickelt in dieser Zeit, die dann letztlich zusammengefasst dann zu meiner Doktorarbeit geführt haben.
Die gab es vorher noch nicht. Die habt ihr erfunden oder gab es die und ihr habt die verbessert?
Wir sind da in vielen Bereichen wirklich in der Pionierforschung. Das heißt, wir machen da Dinge, die eben vollkommen neu sind. Von den Ansätzen her, von der Weise, wie wir es tun. Mhm. Zum Beispiel haben wir, wenn es jetzt darum geht, sensitive Wellenleiter zu designen, einen Weg gefunden. Oft müssten die eben die Oberfläche strukturiert haben. Ja, wir hatten ja eben schon über eine Glasfaser gesprochen, ist eine zylindrische Geometrie, also ein zylindrischer Wellenleiter. Es gibt Wellenleiter aber auch in vollkommen anderen Geometrien. Also es kann zum Beispiel ein Wellenleiter einfach nur als ebene Schicht ausgeführt sein. Es gibt Wellenleiter, die brauchen nur eine einzige Grenzfläche entlang, der sich die Welle dann, ja, entlang der sie geleitet wird.
Das musst du nochmal erklären, bitte, weil das war ein Moment, da habe ich gestutzt und habe gesagt, wie soll denn eine Lichtwelle sich an einer Oberfläche bewegen? Die will ja weg. So, die will ja in den Raum hineinstrahlen, theoretisch. So, Licht nimmt doch immer den ganzen ihm zur Verfügung stehenden Raum ein, wenn man es nicht lenkt.
Es ist tatsächlich, also da sind wir dann im Bereich der Plasmonik. Also da gelten nochmal ganz spezielle Anforderungen vor allem an die komplexen Brechungsindizes von zwei aneinander grenzenden Materialien, die dann eine Grenzfläche zueinander haben. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass es dort Lösungen gibt für die Wellengleichung, die an der Oberfläche existieren, also die eine reine Oberflächenwelle bilden.
Crazy.
Ich hoffe, dass...
Ja, das da muss ich ja jetzt mit vertrauen. Also es ist auf jeden Fall machbar, das Licht auf dieser einen Grenzfläche zu halten. Und
das
zu sagen, pfui, du gehst hier nicht weg, du bleibst genau hier.
Ja, man darf es sich nicht mehr so sehr dann als Licht vorstellen, sondern es ist eine elektromagnetische Oberflächenwelle, die dort ausgebildet wird. Aber es ist per Definition eben auch ein Wellenleiter.
Ja, okay. Also, man muss weg von dieser dreidimensionalen Schlauchstruktur, die wir so im Kopf haben, wenn wir an so eine Glasfaser denken, sondern es gibt eben auch Wellenleiter in ganz anderen.
Es gibt Wellenleiter in völlig anderen Geometrien. Und oft eben wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, bei der Glasfaser ist es so, das Licht kann nicht raus, aber das Licht kann auch nicht rein. Mhm. Und wir möchten ja jetzt eine starke Interaktion des Lichts mit der Umwelt haben, auch um das Licht dann zu beeinflussen oder um das Bauelement als Sensor zu nutzen. Und da, um das zu schaffen, brauchen wir eben häufig Oberflächenstrukturen, ja, woran das Licht zum Beispiel gebeugt oder gestreut werden kann. Mhm. Und wenn wir eben über Beugung, Streuung reden, das sind ja Wellenphänomene. Und das bedeutet, damit das passiert, müssen diese Oberflächenstrukturen auch im Bereich der Lichtwellenlänge sein. Also was ihre laterale Strukturierung angeht. Eben war es ja nur sozusagen die Schichtdicke, über die wir da gesprochen haben. Aber eben auch die laterale Strukturgröße, die muss dann im Bereich einiger hundert Nanometer, Mikrometer vielleicht sein. Und typischerweise, also ich sage jetzt mal so State of the Art, werden dort Technologien eingesetzt, wie zum Beispiel Elektronenstrahllithografie. Ein sehr, sehr teures Verfahren, bei denen im Grunde mit einem Elektronenstrahl, sprechen wir jetzt mal über ein Gitter, ja, wo es im Grunde einfach nur darum geht, Linien zu erzeugen.
Auf einer Oberfläche.
Auf einer Oberfläche. Ja. Kennt jeder von der CD, mal rumgedreht.
Ja, klar,
die bunten Farben dort ist die Lichtbeugung an den Linien.
Ja.
Und um das zu erzeugen, wird dann eben in der Elektronenstrahllithografie wirklich mit einem Elektronenstrahl Linie für Linie diese Struktur geschrieben. kann man sich vorstellen, wenn ich das auf einer Fläche vielleicht von einigen Quadratzentimeter, wir sprechen da jetzt nicht von irgendwie einem Quadratmeter oder so, oder, undenkbar, aber selbst Quadratzentimeter ist in dieser Technologie eine unglaublich große Fläche. Und deswegen haben wir uns mit Verfahren beschäftigt, haben neue Verfahren entwickelt, um Nanostrukturen sozusagen nicht einzeln geschrieben, das nennt man Top-Down.
Mhm, ja,
ich habe ein Material, eine Schicht, die ich von oben sozusagen beschreibe, sondern wir lassen eben bottom-up die Struktur wachsen. Und das Spannende ist, das haben wir mit Silber gemacht. Silber ist ich hatte eben schon den Begriff Plasmonik mal angesprochen. Mhm. Silber ist eben ein sehr häufig verwendetes Material in diesem Feld, weil es im Grunde durch die sehr hohe elektrische Leitfähigkeit die ausgeprägtesten plasmonischen Effekte zeigt. Und diese Silberpartikel, ja, das sind am Ende kleine sphärische Partikel, so kleine Kugeln, die haben so einen Durchmesser von 50 bis 100 Nanometer, sowas in dem Bereich. Und diese Partikel, die wachsen auf der Oberfläche von so einem Wellenleiter zum Beispiel, können auch im Grunde auf jeder Oberfläche wachsen, aber auf so einem Wellenleiter machen sie dann zum Beispiel Streuung von Licht. Und das Interessante ist, wenn man, also diese Silberpartikel, die werden aus der Lösung gewachsen, die werden richtig chemisch erzeugt an der Stelle, wo sie gebraucht werden. Und wenn man diese Silberpartikel jetzt beleuchtet während ihrem Wachstum, mit zum Beispiel einem bestimmten Laser, bestimmte Farbe, aus einer bestimmten Richtung, dann können spannenderweise diese Partikel sich nach ihrem Wachstum noch daran erinnern, wie die Umgebungsbedingungen, also sprich die Beleuchtung, welche Farbe der Laser hatte, wie der Brechungsindex der Umgebung war, daran können sich die Partikel erinnern.
Das klingt, ist so verrückt, das klingt, als wären die intelligent.
Das klingt ein bisschen so, ich formuliere das auch immer so. Mit erinnern meine ich im Grunde, dass wenn man jetzt irgendetwas an diesen Bedingungen ändert, also man würde zum Beispiel, ich kann da gleich auch mal eine Geschichte dazu erzählen, wie wir diesen Effekt gefunden haben. Wenn man jetzt irgendetwas ändert in den Beleuchtungsbedingungen zum Beispiel, man ändert den Winkel leicht von dem Laser aus der Richtung, aus der er jetzt auf die Probe scheint, oder man dreht die Probe vielleicht leicht, dann ändert sich die optische Antwort, das kann zum Beispiel die Reflexion einfach sein, ja, die optische Antwort, das sind jetzt immer so Begriffe, da muss man sich jetzt auch nicht mal was total Komplexes drunter vorstellen. Das kann einfach eine gemessene Reflexion an dieser Oberfläche sein, die ich irgendwie mit einer Fotodiode gemessen habe oder die ich vielleicht auch einfach mit dem Auge sehen kann. Die ändert sich wirklich total. Also das System ist sehr, sehr sensitiv gegenüber den kleinsten Veränderungen in der Umgebung.
Ja.
Und das ist natürlich, man kann sich sofort vorstellen, dass das natürlich ein super Sensor ist.
Ne?
Ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass es nicht nur die Geometrie, der Winkel, es kann auch der Brechungsindex sein. Ne? Also da kann zum Beispiel ein Zielmolekül, irgendein Schadstoff an der Oberfläche dieser Partikel anhaften. Und die merken das halt sofort. Da hat sich was verändert in der Umgebung.
Das Licht kommt nicht mehr so an wie vorher.
Genau, richtig. Und da kann ich dann eben sehr mit sehr hoher Sensitivität optisch detektieren.
Wahnsinn.
Ja, ich fand das auch super spannend. Wir haben das damals im Labor eigentlich durch Zufall entdeckt. Wir wollten diese Strukturen, wir wollten die herstellen. Wir wollten im Grunde einfach nur ein kostengünstiges, einfaches Verfahren entwickeln, um Nanostrukturen, zum Beispiel so ein Gitter herzustellen und ohne darauf angewiesen zu sein, das jetzt irgendwo zu kaufen, wo man eine bestimmte Gitterperiode, die Struktur hat eine bestimmte Größe, sondern wo wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, selbst im Labor das so ein bisschen zu tunen, ja, und das so ein bisschen einzustellen, welches Gitter wir jetzt brauchen. Das war im Grunde eigentlich die Idee, die wir damals hatten und das Ziel, was wir erreichen wollten. Und dann haben wir Experimente gemacht zu dem Thema und dann war es im Grunde so, dass wir dieses Partikelwachstum durchgeführt haben und eigentlich nur jemand mal an den Tisch gerempelt hat, an so einen optischen Tisch. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein klappriger Bürotisch, wo direkt alles umfällt, sondern das ist ein, ich sag mal, mehrere hundert Kilo schwerer optischer Tisch gewesen. Das kriegt man eigentlich gar nicht mit, dass da überhaupt irgendwas passiert ist, wenn man da mal ein bisschen gegenkommt beim Arbeiten. Aber es hat scheinbar eben die Probe, den Laser, mit dem man angeregt hat, ganz leicht verstellt.
Ja.
Ja, es hat sich irgendwas ganz leicht bewegt. Und plötzlich war alles anders. Also plötzlich hat man ein ganz anderes Signal zurückbekommen von der Probe. Wir haben uns dann gefragt, woher kann das liegen? Dann fängt man natürlich an, erstmal ja blöde Fehler, die natürlich auch im Labor passieren, ist ganz klar. Wobei da meistens oder häufig, wenn blöde Fehler im Labor passieren, kann das auch sehr gut sein.
Ja.
Also manchmal entdeckt man dann spannende Dinge, auf die man von selber nicht gekommen wäre. Dafür muss erst was schiefgehen. Das ist irgendwie so ein Laborphänomen. Und da war das dann auch so. Wir haben dann systematisch natürlich versucht, irgendwelche Messfehler auszuschließen, haben die Experimente wiederholt und sind dann irgendwann drauf gekommen, dass eben diese Strukturen wirklich, dass jetzt nicht nur ein einzelner Partikel irgendwo wächst, sondern dass der eben auch wieder letztlich über Licht mit seinen Nachbarn kommunizieren kann und die eben ein komplexes Netzwerk bilden, was dann als gesamtes Netzwerk, als Nanostruktur auf einer Fläche von, ich sag mal, damals hatten wir es so auf einigen Quadratmillimetern gemacht, also wirklich schon so auf einer so einer Centmünzengröße.
Ja.
Das Verfahren ist aber im Grunde beliebig skalierbar. Also man braucht keine hohen Leistungsdichten bei der Beleuchtung. Das könnte man jetzt im Grunde auch auf einem Quadratmeter oder mehr realisieren.
Das heißt, die Vorteile sind dann eben genau gegenüber dieser Elektronenstrahllithografie, dass es in größeren Dimensionen machbar ist, so eine Oberfläche herzustellen?
Absolut. Es ist deutlich kostengünstiger. Es ist skalierbar. Also es ist auf praktisch beliebigen Flächen umsetzbar.
Und ihr könnt quasi euer eigenes Material oder eure eigene Oberfläche designen, je nachdem, was ihr braucht. Also je nachdem, was ihr für den nächsten Versuch oder sowas als Sensor braucht, sagt ihr, okay, wir tweaken den Herstellungsprozess und dann kommt da eben genau ein Material raus, was für den Vorgang sensitiv ist.
Der Vorteil ist vor allem, dass die Strukturen, die man dort wachsen lässt, die passen sich sozusagen ihrer Umgebung ja automatisch an und optimieren sich in einer Weise auf die einen realen Wachstumsbedingungen, die man dort hat. Und das ist eben etwas, das kann man, wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Struktur in der Elektronenstrahllithografie schreibt, dann fängt man ja an, man überlegt sich erstmal zum Beispiel, mit welcher Farbe, mit welcher Wellenlänge möchte ich jetzt die Struktur beleuchten, wenn ich einen Sensor bauen will. Und dann simuliere ich das, dann fange ich an, mir ein Strukturdesign zu überlegen, simuliere, wie die sozusagen, wir sprechen jetzt mal immer von Reflexion einfach, um das Bild einfach zu halten. Und man simuliert dann sich dann so eine Struktur und dann sieht man, okay, bei einem ganz bestimmten Einfallswinkel zum Beispiel ist jetzt die Reflexion, die ändert sich stark, wenn der Brechungsindex der Umgebung sich ändert, wenn dort zum Beispiel ein Schadstoff erkannt wird, der detektiert werden soll. Ja. Was man im Grunde überhaupt nicht tun kann in so einer Simulation, sind natürlich auch Imperfektionen der Lichtquelle, hat man jetzt einen schlechten Laser erwischt, ist die Schicht, also zum Beispiel der Wellenleiter, den man dann gebaut hat, ist der vielleicht nicht perfekt geworden? Das ist ja etwas, das wäre ein unglaublicher Aufwand, das für jedes einzelne Bauteil erstmal zu charakterisieren, erstmal zu messen und dann in das Modell zu übersetzen, damit das im Grunde bei der Simulation alles berücksichtigt wird. Das macht man natürlich nicht. Man geht da von idealen Bedingungen aus, die natürlich dann am Ende im Experiment nicht da sind.
Ja.
Und unsere Struktur, die kann es eben, die adaptiert sich selbstständig an die Umgebung, die nun mal da ist, ne? Und optimiert sich dementsprechend auch selber an die Umgebung, die da ist.
Ich stehe da immer wieder mit offenem Mund davor, wie man sowas entwickeln kann. Das muss euch doch auch, habt ihr da nicht auch ein bisschen Staunen davor gestanden?
Also wir sind selber, haben da totalen Spaß dran an dem Thema natürlich. Ich vertrete das Thema auch immer gerne irgendwo auf Konferenzen. Das macht auch immer Spaß, das vorzustellen und darüber zu sprechen. Und es war wirklich eine tolle Entdeckung, die mehr oder weniger durch Zufall entstanden ist, wo man, als man gestartet ist in die Experimente, also die Forschung, die ich generell in meiner Promotion gemacht habe, die basieren ja auf den beiden ERC-Grants des Lehrstuhls, da ist schon mal so ein bisschen Vorarbeit gemacht worden.
Das heißt, du konntest schon auf Sachen zurückgreifen. Das war eben nicht alles nur
absolut
dein Doing. So, das heißt, es gab da schon Forschung zu und du hast darauf aufgebaut. Und die gab es an eurem Lehrstuhl schon.
Richtig. Das heißt, die Forschung, die hat im Grunde an unserem Lehrstuhl gestartet. Ich habe ja eben erzählt, dass ich jetzt seit 2016 am Lehrstuhl bin. Das Schöne damals war, dass der Lehrstuhl gerade in der Aufbauphase war. Mhm. Also ich bin dort in einen Lehrstuhl gekommen, der sich im Aufbau befindet. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, und da bin ich Professor Görn auch wirklich sehr dankbar, dass er jemand ist, der einen auch dann ja seine eigenen Vorstellungen und so ein bisschen seine eigene Handschrift in den Aufbau dieses Lehrstuhls einbringen lässt. Das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, finde ich. Dass man da auch dann teilweise noch ganz jungen Mitarbeitern, die vielleicht auch noch gar nicht wirklich feste Mitarbeiter sind, die studentische Hilfskräfte sind, dass man die im Grunde auch gestalten lässt, ja, und den Lehrstuhl weiterentwickeln lässt. Das war wirklich, wirklich toll damals. Und ja, aus dieser Zeit, wo im Grunde das alles im Aufbau war, da hat es natürlich auch schon Forschung zu dem Thema gegeben. Und da bin ich dann im Grunde mit eingestiegen und habe das Ganze dann weiter vorangetrieben. Man muss natürlich vor allem sagen, wir als Team haben es weiter vorangetrieben. Also wir sind ein ganzes Stück gewachsen, aber im Verhältnis zu anderen vielleicht auch ein relativ kleiner Lehrstuhl. Und dementsprechend ist es dort so, dass da im Grunde als Team gearbeitet wird. Ja, also es kann eigentlich gar nicht einer ganz alleine an einem Forschungsthema arbeiten, weil auch die Bandbreite an Disziplinen, die wir da abdecken müssen. Ja, also wir machen im Grunde sehr interdisziplinäre Forschung von Chemie über Physik und auch dann wirklich, ich nenne es jetzt mal Down-to-Earth-Ingenieurwissenschaften, wo man dann einen letztlichen Messplatz automatisieren muss und wo man sich mal damit beschäftigt, wie steuere ich jetzt irgendwelche Motoren an, wie lese ich irgendwelche Detektoren aus. Und diese Bandbreite an Themen und an Disziplinen, die kann natürlich in der Regel nicht einer alleine abdecken. Ja.
Diese ganzen Gerätschaften, die du da, also ich meine, wie viele verschiedene Geräte hast du benutzt während deiner Forschungsarbeit? Die waren alle schon da oder musstest du davon irgendwie was selber? Hast du gesagt, nee, ich brauche aber jetzt hier eine Ionenfalle oder eine, keine Ahnung. Also erzähl mal.
Gezählt habe ich sie nie, okay. Die Geräte.
Aber es waren viele verschiedene.
Aber es sind viele verschiedene, ja. Weil wir ja im Grunde starten mit erstmal zum Beispiel designen wir ein Experiment, indem wir erstmal vielleicht auch eine Simulation machen zu Themen. Das heißt, wir haben auch wirklich Leute am Lehrstuhl, die sich auch ausschließlich mit Simulationen beschäftigen. Mittlerweile auch mit KI-Methoden eben in der Photonik. Dann haben wir Leute, die sich um die Herstellung von Bauelementen kümmern, also die wirklich Technologie machen. Polymerschichten abscheiden, Metallfilme abscheiden, Nanostrukturen herstellen, diese ganzen Geschichten. Und dann gibt es einen Part, da geht es um Messtechnik, da geht es um Charakterisierung. Das heißt, ich charakterisiere die Bauelemente, die ich da gebaut habe und schaue, ist am Ende das rausgekommen, was ich mir am Anfang überlegt habe.
Toi, toi, toi.
Manchmal ist das so, oft ist das nicht so und dann geht die Sucherei nach den Gründen los. Das ist so, Alltag eines Wissenschaftlers, im Grunde sich zu überlegen, warum hat ein Experiment nicht funktioniert. Mhm. Das gibt es sehr oft. Aber ich kann sagen, wenn es dann funktioniert, das Gefühl, dass das entschädigt für alles.
Ja.
Also dieses Gefühl zu haben, okay, das Problem, was vor mir vielleicht noch kein anderer hatte, das habe ich jetzt gelöst oder wir haben als Team das gelöst und haben das geschafft. Das ist wirklich ein tolles Gefühl und dafür lohnt sich es auch dann mal durch Tage, manchmal Wochen, auch mal durch Zeiten mit Frust sich durchzukämpfen.
Genau. Das lohnt sich. Das wäre nämlich auch noch eine der Fragen mit, welche Hürden sind dir im Laufe deiner Forschung an deinem Thema begegnet und gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, ich schmeiß das hier hin, ich bin gar nicht mehr?
Spannende Frage. Also den Punkt, dass ich gesagt habe, ich schmeiß hin, den gab's nie.
Ja.
Also ich habe, als ich so, ich nenne es jetzt mal zufällig, wie das bei mir gekommen ist, dass ich in diesen Werdegang reingekommen bin und dann später promoviert habe, genauso fest war ich dann später davon überzeugt, dass das die Sache ist, die ich machen möchte. Das heißt, diesen Punkt hat es nie gegeben. Aber es hat natürlich diverse Situationen gegeben, wo es wirklich schwierig war. Also wo gerade, also was sehr frustrierend ist, ist natürlich, wenn Dinge, die eigentlich immer funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren und man nicht genau weiß, woran's liegt. Das passiert immer wieder. Aber auch das kann ich nur sagen, das sind die Situationen, wo man eigentlich dann rückblickend gesehen am meisten bei gelernt hat. Weil man da sich wirklich dann nochmal ganz tief im Detail mit seiner Forschung, auch mit dem, was man da tut, beschäftigen muss, um diese Probleme zu lösen. Weil wenn alles funktioniert, dann macht man im Grunde einfach alles wie immer. Ist klar, ja. Ne, man stellt Dinge nicht mehr so sehr in Frage. Und das ist aber wichtig in der Wissenschaft, Dinge wirklich in Frage zu stellen. Und das an den Punkt kommt man oft dann gezwungenermaßen, wenn Prozesse, die sonst funktioniert haben, mal nicht mehr funktionieren. Ja. Und dementsprechend kann ich sagen, da also aus diesen Situationen, wo es mal schwierig war in der Promotion, die es natürlich gab, die es, glaube ich, in jeder Promotion gibt, habe ich am Ende am meisten mitgenommen.
Oh. Toll. Das hört sich poetisch. Wirklich toll an. Wirklich, ganz toll, dass du das so sehen kannst oder dass man das in der Wissenschaft dann eben so sieht und ja, dass du das so beschreiben kannst. So, und dann musstest du diese Arbeit schreiben und du hast sie auf Englisch geschrieben. Das war für euch aber gar nicht außergewöhnlich, oder? Ist das bei euch im Fachbereich außergewöhnlich, dass auf Englisch geschrieben wird?
Nein, überhaupt nicht. Das ist, ich sag mal, relativ gängig, dass auf Englisch geschrieben wird. Das hat auch den Grund, weil wir natürlich im Laufe der Promotion publizieren müssen und das findet im Grunde ausschließlich auf Englisch statt. Also die Veröffentlichungen, die man dann dort anfertigt, die sind in englischer Sprache im Grunde generell. Mhm. Und dann ist es im Grunde sogar einfacher, danach die Dissertation auf Englisch zu schreiben, weil man viele Begriffe, wenn man jetzt auch Forschung macht wie wir, wo man an völlig neuen Dingen arbeitet, wo es auch im Grunde keine anderen Gruppen irgendwo auf der Welt gibt, mit denen man sich darüber wirklich austauschen kann, weil es dann wirklich auch hier und da mal so eine Nischenfrage ist, die man da beantworten möchte.
Ja.
Was ich übrigens auch ganz toll finde, dass man das in unserer Wissenschaftslandschaft auch noch so machen kann. Dass man auf der einen Seite natürlich wirklich angewandte Forschung auch hier und da mal macht, so Dinge, wo man die wirklich Engineering sind, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch wirklich Grundlagenforschung mal nach was völlig Verrücktem versucht zu forschen.
Und es findet.
Und es hoffentlich dann findet. Das finde ich wirklich ganz toll. Das ist diese Freiheit auch in der Forschung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz hohes Gut, was wir hier haben, dass wir das so machen können in gewissem Maße.
Das ist so. Du sprichst es gerade selber an. Ich meine, ich durfte ja jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast in deine These reingucken und du warst dann auch noch so freundlich und hast mir auch noch Folien oder Präsentationen von Vorträgen geschickt. Das ist schon ziemlich crazy, was da so draufsteht. Was würdest du sagen, mit wie vielen Leuten auf der Welt kannst du dich spontan über dein Thema unterhalten und die gehen das mit und wissen spontan sofort, wovon du redest und können sich so eine Folie durchlesen und sagen, jo, bin ich dabei.
Ach, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, die sich grob natürlich mit dem Themenkomplex beschäftigen und die auch da mit mir drüber reden können, was halt nicht heißt, dass sie selber auch genau an dem Thema dann arbeiten, ne, und genau an der Fragestellung. Und das führt eben dazu, dass man natürlich neue Begriffe einführt für die Dinge, die man da tut und die man beobachtet, für die es noch keine Begriffe gab vorher. Ja, das zum Beispiel das Phänomen der sogenannten Zero Diffraction, das haben wir so genannt, ne? Wir haben es im Grunde ist das ein Modulator, den wir gebaut haben, bei dem Licht eben in einem Wellenleiter läuft.
Ja.
Und dieser Wellenleiter, da kommen wir jetzt zu dem Thema, wo sowohl der Wellenleiter eine bestimmte Eigenschaft, der ist nämlich so gebaut, dass er besonders sensitiv ist gegenüber Änderungen und auf der anderen Seite Material, also das Material, was ich da verwenden muss, das muss die Eigenschaft haben, dass der Brechungsindex, hatten wir ja vorhin mal drüber gesprochen, der Brechungsindex dieses Materials, der muss veränderbar sein durch eine elektrische Spannung. Das ist das Gebiet der nichtlinearen Optik. Ja, mein Titel, da heißt es ja auch nichtlinear oder nonlinear ganz am Anfang. Mhm. Das bezieht sich im Grunde darauf. Also diese nichtlineare Optik, also ich kann einen Brechungsindex mit einer elektrischen Spannung verändern und somit zum Beispiel die Beschaffenheit von einem Wellenleiter kontrollieren und entscheiden, ob das Licht jetzt im Wellenleiter weiterläuft oder ob es aus dem Wellenleiter herauskommt und in eine bestimmte Richtung abgelenkt wird. Das ist im Grunde der Link zwischen der Elektronik und der Optik oder der Photonik.
Und der Mechanismus, der es euch ermöglicht, die Mechanik zu umgehen, die langsame. Sondern
absolut.
Ihr kombiniert halt die ganz schnelle Photonik und die mediumschnelle Elektronik.
Ganz genau, ja, okay. Völlig richtig. Und diese nichtlineare Optik, dieser Link zwischen Photonik und Elektronik, das ist tatsächlich ein Themengebiet, wo im Grunde wirklich wo Forschung am Zahn der Zeit passiert, ja. Also was im Silicon Valley, die Unternehmen, die dort gegründet werden, da ist ein ganz großer Teil dieser Unternehmen beschäftigen sich mit diesen Fragestellungen.
Ja.
Die wollen auch Materialien entwickeln, die nichtlineare Effekte zeigen, ja, deren Brechungsindex mit einer Spannung veränderbar ist. Und diese Materialien sollen dann vielleicht noch andere Eigenschaften haben. Ja. Die sollen zum Beispiel prozessierbar sein also herstellbar sein und verarbeitbar sein mit Technologien, die man in der Elektronik oder in der Photonik schon nutzt für andere Prozesse. Und daran haben wir eben auch gearbeitet. Dieses, was ich eben sagte, dieses Phänomen der Zero Diffraction ermöglicht eben, Licht zu modulieren, in seiner Richtung abzulenken mit einer elektrischen Spannung. Wir haben das in dem Fall so realisiert, dass wir zwei transparente, nichtlineare Kristalle genommen haben, einen Wellenleiter dazwischen gepackt. Man muss sich das so vorstellen, das ist dann im Grunde eine circa 1 Millimeter, also schon noch recht dünn, jetzt nicht im Nanometer oder im Mikrometerbereich, aber schon noch relativ dünn, deutlich dünner als jetzt eine Fensterscheibe oder so. Und diese Scheibe, die ist im Grunde transparent, das Licht läuft da drin und wenn ich jetzt eine Spannung anstelle, dann kommt es an einer Stelle raus und der Punkt, da leuchtet ein Punkt.
Ja.
Ja. Und da kann man sich natürlich vorstellen, klar, ein Modulator, aber das kann natürlich auch direkt ein Anzeigeelement sein. Ja,
ein Display.
Ein Display, ja, ein volltransparentes Display vor allem.
Schick.
Das heißt, absolut. Das heißt, ich glaube, das merkt man jetzt auch so ein bisschen, wie ich erzähle. Wir versuchen eben mit diesen Konzepten, die wir haben, mit den Wellenleitern, Materialien, die wir entwickeln, dann eben einen gewissen Überlapp zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen auszunutzen und eben verschiedene Anwendungsszenarien damit anzusprechen.
Weil das ist ja, also ihr seid da sehr in der Theorie unterwegs, aber das soll ja irgendwann alles mal einen praktischen Nutzen oder eine praktische Anwendbarkeit haben.
Definitiv, so, ja klar.
Du hast eben auch schon gesagt, Sensoren für Schadstoffe, wo würde sowas zum Einsatz kommen zum Beispiel?
Also dieser Herstellungsprozess, den ich da vorhin beschrieben habe, der findet eben in einer wässrigen Lösung statt. Also der Hauptbestandteil dieser Chemikalie ist einfach Wasser. Und weil jetzt diese Silberpartikel sich der Umgebung anpassen, reagieren sie eben besonders sensitiv auf eine Veränderung, die irgendwo im Bereich der Eigenschaften von Wasser, also wir reden da wieder von Brechungsindex, stattfindet. Und das macht es natürlich auf der einen Seite super spannend, zum Beispiel für die Detektion von Schadstoffen in Trinkwasser. Das heißt, wir haben irgendwie zum Beispiel ein großes Reservoir. Das ist zumindest so eins meiner großen Ziele, das mal so umzusetzen, dass man das wirklich als Echtzeitsensor einsetzen kann, um zum Beispiel Schadstoffe in Trinkwasserreservoirs zu finden, ohne jetzt Wasserproben zu nehmen, mit denen ich dann erstmal ins Labor laufen muss. Sondern im Grunde Echtzeit zu sehen, wo da was sein kann. Aber auch andere Flüssigkeiten, die im Wesentlichen aus Wasser bestehen, zum Beispiel Blut, könnte was sein, wo man im Grunde die Konzentration bestimmter Stoffe messen kann.
Cool. Aha. Ich bin aufgeregt. Ich blicke positiv in die Zukunft. So, du hast jetzt deine Doktorarbeit geschrieben über genau diese Sachen und wir blicken aufgeregt in die Zukunft. Wie geht's jetzt für dich weiter, Max?
Ja, ich glaube, wenn man auf meinen Lebenslauf schaut, dann ist jetzt niemand wirklich überrascht, wenn ich sage, dass ich der Uni Wuppertal weiter treu bleibe und jetzt hier Gott sei Dank eine weitere Beschäftigung bekommen habe und jetzt versuche am Lehrstuhl von Professor Görn eben meine eigene kleine Forschungsgruppe aufzubauen, um an diesen Themen weiterzuarbeiten.
Ja, das heißt, du bist weiterhin hier. Und dann kommt irgendwann so ein Anruf, dass man so einen Preis gewonnen hat.
Ja.
Ziemlich lange, nachdem man die Arbeit eingereicht hat. So.
Absolut, ja, genau. Also die Arbeit, die habe ich ja schon im Herbst 2024 eingereicht. Ich hatte dann Anfang 2025 meine Verteidigung, die mündliche Prüfung.
Genau, es war etwas länger her.
Ist etwas länger her, genau. Ich habe mir lustigerweise aber das, also als ich die Bewerbung bei der FABU eingereicht habe, da hat man so eine Info bekommen, wann die Jury-Sitzung da stattfindet. Und man ist ja total aufgeregt, wenn man so eine Bewerbung eingereicht hat. Dann schreibt man sich das in den Kalender und so rund um diesen Tag habe ich immer schon mal so gedacht, könnte da vielleicht was kommen, wäre schön, würde ich mich freuen.
Also du hattest das noch auf dem Schirm?
Ich hatte das tatsächlich auf dem Schirm und die Tage davor immer mal so zwischendurch mal so dran gedacht. Und trotzdem ist es dann so, wenn das, ich habe dann im Büro gesessen an dem Tag, wo der Anruf kam. Und in dem Moment, wo dann das Telefon klingelt, denkt man komisch oder habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das war dann ganz verrückt. Also einen Tag vorher habe ich irgendwie noch drüber nachgedacht und dann klingelt das Telefon und ich habe wirklich ein paar Momente gebraucht, um dann zu schnallen, wen ich am Apparat habe, okay, mit wem ich spreche. Und also es war eine totale Überraschung dann und ich habe mich natürlich riesig gefreut. An dem Nachmittag war mein Doktorvater, also Professor Görn, noch in einer Sitzung, der kam dann später noch bei mir ins Büro rein und der war dann auch der Erste, dem ich es erzählt habe und der sich auch für mich gefreut hat. Ja, war wirklich toll. An der Stelle möchte ich auch nochmal ganz herzlichen Dank an die FABU richten. Ganz tolle Sache und ich freue mich auf euch alle bei der Preisverleihung.
Ja, super, ein toller Moment. Möchtest du noch ein kleines Schlussplädoyer halten? Ihr kriegt am Ende dieser Folge immer noch mal so die Chance zu sagen, das ist was ich gerne aus meinem Forschungs- oder aus meinem Werdegang-Prozess irgendwie erkannt habe. Hm. Und das möchte ich da noch raushauen.
Also ich glaube, was ich mitgeben möchte, wenn ich so zurückdenke, auch an meine Promotionszeit, dann ist es vor allem, dass wenn man jetzt etwas Neues anfängt, was auch sehr anspruchsvoll ist, dann ist es oft so, dass Menschen eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen wollen. Das heißt, die wollen sich überlegen, okay, wie viel Aufwand ist das? Okay. Wie viel muss ich dafür tun? Und was bekomme ich am Ende dafür? Was bekomme ich raus? Und dann entscheidet man, mache ich es oder mache ich es nicht? Und das ist auch völlig legitim. In vielen Situationen ist das auch sinnvoll, das zu machen.
Ja.
In der Forschung ist es, und vielleicht kann man das auch auf andere Bereiche übersetzen, ist es oft so, dass diese Abwägung eigentlich überhaupt nicht möglich ist, weil der Nutzen noch gar nicht bekannt ist zum Zeitpunkt des Starts. Das heißt, wenn man sich am Anfang überlegt, zum Beispiel unser Thema mit den Nanopartikeln, wo jemand an den Tisch rempelt und plötzlich entsteht ein ganz neues Thema, das hat man natürlich, wenn man, bevor man startet und diese Kosten-Nutzen-Abwägung machen möchte, da kann man das natürlich gar nicht vorhersagen.
Nee.
Und dementsprechend aus dem, was ich dort gelernt habe, möchte ich einfach nur sagen, dass es sich manchmal auch lohnt, einfach mal mit was anzufangen und dran zu bleiben und einfach weiterzumachen mit den Dingen, die man mag und die einem Spaß machen und nicht aufzugeben, nicht hinzuschmeißen. Und dann ist es sehr, sehr oft so, dass man dann auch wirklich belohnt wird, wenn man wirklich hartnäckig dabei ist und nicht aufgibt, dann wird man häufig belohnt. Das habe ich mitgenommen aus der Promotion.
Perfekt. Ja, und das bringst du jetzt in deine weitere Arbeit an der Uni Wuppertal mit ein.
Ja, hoffentlich. Ich gebe mein Bestes.
Wir freuen uns.
Ich mich auch.
Max, vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast.
Gerne.
Das war wirklich super interessant. Auch wenn man da als normaler Mensch, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, nur an der Oberfläche kratzen kann, literally. Aber wenn man mit dir darüber redet, dann wird einem das doch irgendwie klarer, was du da gemacht hast. Und von daher danke, dass du uns da heute hast dran teilhaben lassen. Nächste Woche sind wir noch einmal mit einer neuen Folge für Sie und euch da draußen da. Und bis dahin, alles Gute, tschüss und ein herzliches Auf Wiederhören.
Tschüss.